Eines meiner Lieblingsfächer in der Schule war früher Mathematik. Ich weiß, einige können das nicht verstehen, aber ich glaube, es lag vor allem daran, dass es mir ziemlich leicht fiel. Ohne zu lernen oder Hausaufgaben zu machen, sag das nicht den anderen Kindern, konnte ich gute Noten schreiben. Also, ich musste nichts für dieses Fach tun. Ich fand es auch etwas interessant und ich habe mich immer gefragt, wie es Leute geben kann, die Mathe nicht verstehen. Aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Ich ging an die Uni, um Mathe zu studieren. Und wirklich, schon die erste Woche traf mich mitten ins Gesicht. Also ich wurde so überwältigt. Ich kam da an und ich habe nichts kapiert. Wirklich gar nichts verstanden, wovon die Professoren da redeten. Und im Laufe des Semesters wurde es auch nicht besser, sondern immer schlimmer. Ich weiß, ich hatte einen Kumpel bei mir in der Uni, der saß dann immer neben mir. Und immer wenn wir rausgegangen sind, haben wir uns gefragt, und hast du was verstanden? Nee, und du? Nein, ich auch nicht. Und so ging das dann jedes Mal. Und das Semester rückte dem Ende näher. Und die Prüfungen sollten kommen. Die Frage war, okay, wie sollen wir überhaupt eine dieser Prüfungen schaffen? So fingen wir an und lernten stundenlang, tagelang, wirklich von morgens bis abends. Und ich weiß auch nicht wie, aber plötzlich macht es so kurz vor der Prüfung einfach Klick. Wir beide schafften es, die Prüfung zu bestehen. Mehr schlecht als recht, aber trotzdem hat es gereicht, um diese Prüfung zu bestehen. Auch wir sind immer wieder in unserem Leben, stehen wir vor solchen Situationen, in denen es einfach Klick machen muss. Ein Hebel umgelegt wird, damit wir eine Sache so richtig verstehen, was es damit auf sich hat. Die Bibelstelle, die Sophia gerade vorgelesen hat, die finden wir im Lukas-Evangelium. Und Lukas, der schreibt in seinem Evangelium sehr viel darüber, wie Menschen auf die Botschaft Jesu reagierten. Wir haben einige, die wundern sich und verstehen nicht so ganz, was da abgeht. Andere, wie die Pharisäer zum Beispiel, die ärgern sich über das, was Jesus sagt. Und wiederum andere freuen sich darüber. Und das scheint ein zentrales Thema im Lukas-Evangelium zu sein. Und es ist so, als ob Lukas hier am Ende seines Evangeliums seine Leser fragt: Hey, ich habe dir all diese Informationen gegeben und du siehst, wie verschiedene Leute auf Jesus reagiert haben. Hast du verstanden, worauf es ankommt? Hat es bei dir Klick gemacht? Als Jesus am Kreuz hing, nach Atemluft ringend, auf seine Neider, seine Henker und seine Spötter schaute, da sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was er damit quasi eigentlich sagte, war: Vater, sie sehen diese Kreuzigung. Sie sehen den Plan. Und ihn liebgewonnen. Und sie blieben bei Jesus. Und was ich so besonders interessant finde, ist, wer blieb bei Jesus, als er starb? Wer blieb bei Jesu Grablegung? Wer salbte ihm und war bis zum letzten Schluss dabei? Es waren nicht Jesu 12 besten Kumpel, die waren weggelaufen. Sie hatten Angst, sie fürchteten sich. Es waren die Frauen, die Jesus nachfolgten. Und generell fällt vor allem im Lukas-Evangelium auf, wie positiv er über Frauen spricht. Denn sehr oft lesen wir, dass die Frauen sehr positiv auf die Botschaft von Jesus reagiert hatten. Immer wenn sie Jesus trafen, folgten sie ihm nach und trafen gute Entscheidungen. Aber in der Gesellschaft der Juden wurden Frauen oft in Schubladen gesteckt. Wir lesen zum Beispiel bei Josephus, einem jüdischen Geschichtsschreiber, der schreibt: Die Frauen sind das Prinzip des Bösen, sie sind leichtfertig, geschwätzig, eifersüchtig, schwach. Sie verstehen nicht den Ernst einer Situation. Und Dieses Schubladendenken finden wir auch in einem Dankgebet, das die jüdischen Männer täglich beteten. Dort beteten sie, darin dankten sie, sie dankten Gott, dass sie nicht als Heide, nicht als Frau und auch nicht als Unwissender erschaffen worden sind. Also Frauen wurden in der jüdischen Gesellschaft sehr verächtlich behandelt. Sie waren soziale Außenseiter. Und wir sehen also, wir haben hier einen moralischen Außenseiter, wir haben einen religiösen Außenseiter und wir haben soziale Außenseiter. Und sie alle verstanden, worum es ging. Sie alle verstanden, was da passiert. Und jetzt könnte man denken, okay, wenn man Außenseiter ist, dann kann man verstehen, was Jesus da tat, was da passierte. Aber dann lesen wir vom vierten, von der vierten Person. Und die passt überhaupt nicht ins Schema. Und zwar ist das Josef von Arimathäa. Josef ist nicht nur ein guter und gerechter Mann, er ist ein Pharisäer und gehört damit zu einer der angesehensten Gruppen in Palästina. Und nicht nur das, er ist Teil des Sanhedrins, was quasi so die Gerichtsversammlung war. Da kamen nur die Besten aller Besten hin. Die höchsten Leute waren da versammelt und Josef war Teil davon. Wir lesen sogar in einem anderen Evangelium, dass Josef auch sehr reich war. Josef war das Gegenteil von einem Außenseiter. Er war ganz oben, weiter hoch konnte man in der Gesellschaft eigentlich nicht aufsteigen. Und dieser Mann war ein Nachfolger Jesu. Um es zu verstehen, um zu verstehen, was am Kreuz passierte, da muss man nicht arm oder reich sein. Da geht es nicht darum, ob man erfolgreich ist oder ein Versager, ob man beliebt ist oder ein Außenseiter. Man versteht es nicht, weil man ein Außenseiter ist oder weil man erfolgreich ist. Man versteht es, weil Gott es aus seiner Gnade uns offenbart und uns schenkt. Aber, und hier kommt das große Aber, es ist nicht zufällig, dass drei von vier Leuten Außenseiter waren. Auch im Lukas-Evangelium finden wir, wie er immer wieder zwei Personengruppen gegenübergestellt. Auf der einen Seite stehen die Außenseiter und dazu zählen Zöllner, Ehebrecher, Diebe und Kranke. Und auf der anderen Seite stellt er die Erfolgreichen hin, die Pharisäer, die Sadduzäer und so weiter. Und jedes Mal, wirklich, ich könnte das mal nachlesen im Lukas-Evangelium, jedes Mal entscheiden sich die Außenseiter für Jesus und die Erfolgreichen gegen Jesus. Und da bleibt die Frage, warum ist das so? Warum fällt es den Erfolgreichen so schwer, auch heute noch, sich für Jesus zu entscheiden? Ich glaube, es liegt daran, dass uns Erfolg blind macht. Wenn du erfolgreich bist und mächtig bist, dann wünschst du dir, mit Menschen zu tun zu haben, die genauso sind wie du. Und wenn du Menschen nachfolgst, was bedeutet, dass du dich unter jemanden unterordnest, dann möchtest du jemanden nachfolgen, der mächtiger und größer und stärker ist als du selbst. Einem Mann, der seine Feinde in Grund und Boden stampft und seine Probleme alle locker beseitigt, der siegreich seine Feinde dominiert. Und das ist auch ein Prinzip, was wir in vielen anderen Religionen finden. Jesus jedoch, er ist anders. Er ließ sich gefangen nehmen, er ließ sich kreuzigen und töten. Jesus dominierte nicht seine Feinde, sondern er ging ans Kreuz, ließ sich töten und gab auf. Und ich glaube, auch deswegen ist es so schwer für Menschen, die erfolgreich sind in ihrem Leben, sich selbst einzugestehen und sagen, Ja, ich bin zerbrochen und ich brauche Jesus. Wenn nichts in deinem Leben läuft, dann ist dir klar, dass du gebrochen bist, dass du Hilfe brauchst. Aber wenn alles nach deinem Plan läuft, so wie du es gern haben möchtest, dann wird es schwer, sich das einzugestehen. Aber wie kann es jetzt zu diesem Moment kommen, wo dieser Schalter umgelegt wird? Wie kann es bei uns Klick machen? Erstens, besiege den Gruppenzwang. Zweitens, werde dir dem Zentrum deiner Motivation bewusst. Und drittens, denke innovativ. Ich erkläre jetzt mal, was ich damit meine. Wir wollen uns die Szene am Kreuz anschauen. Erstens, besiege den Gruppenzwang. Wir haben gehört, wie die führenden Juden vor dem Kreuz standen und Jesus verspotteten und sagten: Andere hat er gerettet. Er soll sich doch jetzt selbst retten, wenn dieser der Christus ist, von Gott auserwählt. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Ihr Neid war gestillt worden und zufriedengestellt und sie hatten ihren Triumph über diesen Aufrührer Jesus. Und auch die Soldaten verspotteten Jesus. Wenn du der König der Juden bist, so rette dich doch selbst. Und es ist ziemlich selten, auch vor allem zur damaligen Zeit, dass die Juden und die Römer beide die gleiche Meinung über eine Person hatten. Und so sehen wir, wie sie sich darüber lustig machen. Und sie können sich einfach nicht vorstellen, dass dieser Typ, der da blutet, nach Luft ringt, dass dieser Mensch der gesalbte, von Gott gesandte Messias ist. Und einer der Verbrecher, der hängt neben Jesus, blutet und er ringt selbst nach Luft. Und sogar er steigt ein und sagt so: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Aber dann haben wir den anderen Verbrecher. Und er weist seinen Nachbarn zurecht und sagt ihm: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Ich finde das richtig mutig. Er stellt sich gegen die Massen. Er stellt sich gegen die Menge. Er hängt dort am Kreuz. Jeder sieht ihn, jeder hört ihn. Und er steigt nicht in das Gebrüll der Menge mit ein, sondern er entscheidet sich, sich für Jesus auszusprechen. Er bezwang den Gruppenzwang. Und dieser Mann hat wirklich wahren Mut bewiesen. Heute stehen wir in einer ähnlichen Situation. Die Menschheit spottet immer noch über Jesus, den Typ, der Wunder getan hat und auferstanden sein soll. Die Botschaft des Evangeliums, dass wir Menschen schlecht sind und dass der gute Gott sich selbst für uns hingab, dort schwach wurde und am Kreuz starb, wird abgelehnt, sowohl von Religiösen als auch von Atheisten. Die religiösen Leute sagen so: Ja, okay, dass wir Menschen schlecht sind, ja, das stimmt. Aber dass Gott uns das einfach schenkt, dass Gott am Kreuz stirbt, das ist völliger Blödsinn. Das kann gar nicht wahr sein. Wir müssen Dinge tun, wir müssen beten und fasten und dann vielleicht wird dieser Gott uns annehmen und uns vergeben. Die Atheisten spotten über das Evangelium, denn sie sagen, selbst wenn es Gott gäbe, einen liebenden Gott, der den Menschen einfach so etwas Gutes tut, ja, das würde ich mir auch wünschen, wenn es das gäbe. Aber dass wir Menschen schlecht sind, das ist doch ein bisschen übertrieben. So schlecht sind wir doch gar nicht. Und man stempelt diese Geschichten über Jesus als irgendwelche Mythen ab, die sich Menschen ausgedacht haben. Und man ist nicht bereit, sich damit zu beschäftigen und selber hinzugucken. Und voll oft hört man, ja, die Bibel, die ist voller Widersprüche. Und wenn man dann genauer nachfragt, welche Widersprüche die meinen, dann merkt man, Die haben nie die Bibel selbst gelesen. Die haben das irgendwo anders aufgeschnappt. Und so möchte ich dich herausfordern, bezwinge den Gruppenzwang. Nur weil eine Menge etwas schreit, heißt es nicht, dass es richtig ist. Wir haben das so oft schon in der Geschichte gesehen, wie Menschen jemandem gefolgt sind in den Tod, weil alle das gemacht haben. Hör nicht auf das, was die meisten sagen, sondern suche nach der Wahrheit. Das Zweite ist, werde dir dem Zentrum deiner Motivation bewusst. Warum möchtest du Gott kennenlernen? Der erste Verbrecher sagt zu Jesus, wenn du der Christus bist, dann tue das und das. Eine Aussage, die dir vielleicht bekannt vorkommt. Warum wollte er wissen, ob Jesus der Retter ist? Ging es darum, um wirklich Erkenntnis zu bekommen und zu wissen, wer Jesus ist? Oder ging es nicht darum, seinen eigenen Hintern vom Kreuz zu retten, um sich selbst, um sein eigenes Ego? Dieses Dann, dieses Wenn-Dann-Konstellation gibt Auskunft über deine Motivation, warum du etwas haben willst. Es zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Der Verbrecher am Kreuz, ihm war nicht Jesus wichtig, sondern er war sich selbst wichtig. Es ging um sich. Sag, wenn du der Christus bist, dann hol mich vom Kreuz. Und auch uns selbst geht es oft so. Wir sagen, wenn du Gott bist, dann sorge dafür, dass ich meine Prüfung bestehe. Mache mich wieder gesund. Schenke mir eine Arbeitsstelle. Und das zeigt eigentlich, dass unser eigentlicher Gott wir selbst sind. Und dieses eigensüchtige Zentrum, das muss ausgetauscht werden, indem wir Gott in dieses Zentrum stellen. Und so kommen wir zur dritten Sache. Also besiege den Gruppenzwang, werde dir dem Zentrum deiner Motivation bewusst und drittens denke innovativ. Der Verbrecher, der es verstanden hatte, er sagte Folgendes. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Er war sich bewusst, dass er verdienterweise am Kreuz hängt. Und der andere Verbrecher, er verneint das ja auch nicht. Er sagt, er war sich wahrscheinlich auch bewusst, dass er es schon verdient hatte, dort am Kreuz zu hängen. Aber der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Verbrecher, der es verstanden hatte, er sagte, ich bin ein Sünder, ich habe Strafe verdient, also rette mich. Und das ist irgendwie unlogisch. Wir würden sagen, okay, richtig wäre es, wenn wir sagen, ich bin gut, ich habe gerecht gehandelt, also belohne mich. Oder wir sagen, ich bin ein Sünder, ich habe Strafe verdient, also strafe mich. Aber er sagt, ich bin ein Sünder, ich habe Strafe verdient, also rette mich. Und wieso kann er das sagen? Und hier kommen wir zum letzten, zu dem Wieso unserer Predigt. Wieso geht das? Die Antwort ist wegen der Finsternis. Lukas schreibt, wie eine Finsternis über das ganze Land kam, als Jesus am Kreuz hing. Und um zu verstehen, was das bedeutet, müssen wir ins Alte Testament gucken. Wir lesen im Alten Testament sehr oft, wie sich die Sonne verdunkelt und sich die Finsternis ausbreitet. Und damit ist nicht gemeint im Alten Testament, dass das Böse herrscht, sondern im Alten Testament meint das Ausbreiten der Finsternis das Gericht Gottes, wie das Gericht über die bösen Taten der Menschen ausbricht. Und das ist auch diese Finsternis, die wir in Lukas finden. Gottes Gericht, das eigentlich für uns Menschen bestimmt war, kam an Ostern über Jesus. Er hing am Kreuz und er wurde für unsere Schuld bezahlt. Er trug die Last und er ertrug die Qualen, die eigentlich für uns gelten. Und deswegen konnte der Verbrecher am Kreuz auch sagen, ich bin ein Sünder, also rette mich, weil Jesus für seine Schuld bezahlte. Die Römer, die Pharisäer und der Verbrecher und alle anderen, die Jesus verspotteten, sie waren richtige Idioten. Sie hatten nicht verstanden, worum es ging. Jesus, er rettete sich nicht selbst, damit er uns rettete. Jesus ging nicht vom Kreuz runter, sondern er blieb, damit wir im Endeffekt gerettet werden. Wäre Jesus gegangen, und das hätte er ja tun können, dann hätte er nicht für unsere Schuld bezahlt. Er hätte nicht das Gericht Gottes für uns ertragen und wir hätten nicht die Möglichkeit, gerettet zu werden. Erst damit gibt er uns die Möglichkeit zu sagen, ich bin ein Sünder, ich habe Strafe verdient, also rette mich. Und hier kommt die Verheißung. Was sagt Jesus zu dem Mann, zu dem Verbrecher am Kreuz? Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das bedeutet nicht nur, dass er am gleichen Tag mit Jesus im Paradies begegnen wird, sondern ich denke, dass das noch mehr bedeutet. Es gibt nämlich eine Stelle in der Bibel, in der Paulus schreibt, in Epheser 2, Verse 4 bis 6. Dort schreibt er, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Jetzt würden wir vielleicht im ersten Reflex sagen, so, ja, das stimmt. Jesus hat uns geistlich gesehen von den Toten auferweckt. Aber ich habe gerade nicht so das Gefühl, dass ich in den himmlischen Regionen versetzt bin. Ich bin doch hier noch auf der Erde. Da muss Paulus wahrscheinlich einen Grammatikfehler gemacht haben und er meint, wir werden noch versetzt werden. Aber ich denke, Paulus hat das hier ganz bewusst gesagt und gesagt, wir sind jetzt schon mitversetzt in die himmlischen Regionen. Warum? In dem Moment, in dem wir uns für Jesus, für Gott entscheiden, sieht Gott uns nicht mehr als einen Sünder an, sondern er sieht uns als Teil Jesu Christi. Und in dieser Sekunde werden wir auferweckt zu neuem Leben und werden versetzt in die himmlischen Regionen. Und deswegen konnte Jesus auch in seinem hohepriesterlichen Gebet beten, Vater, liebe meine Nachfolger genauso wie mich. Nicht ein bisschen so oder fast genauso viel wie mich, sondern genauso wie mich. Und das geht nur, weil Gott uns ab dem Zeitpunkt der Bekehrung in Christus sieht, als Teil von Christus. Und ich finde das eine so unglaubliche Hoffnung, die unser ganzes Leben verändern kann. Es bringt nichts, sich anzustrengen oder moralisch irgendwie besser zu werden. Wenn wir das versuchen, dann werden wir kläglich scheitern. Jesus starb für uns am Kreuz, weil wir das eben nicht schaffen können. Und wir können zu ihm sagen, ich bin ein Sünder, ich habe Strafe verdient, also rette mich, weil Jesus am Kreuz für uns starb. Deswegen möchte ich dich dazu einladen, triff diese Entscheidung mit Jesus. Entscheide dich dafür, nicht mit dem Strom zu schwimmen, sondern mach dir ein eigenes Bild, wer Jesus ist und lerne ihn kennen. Werde dir den Zentrum deiner Motivation bewusst und sei bereit, innovativ zu denken. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Detlef Fleischhammel, der ein deutscher Theologe war. Der sagte einmal über Jesu Tod am Kreuz, Nicht die Nägel haben Jesus am Kreuz festgehalten, sondern seine unermesslich große und tiefe Liebe zu uns. Nicht die Nägel haben Jesus am Kreuz festgehalten, sondern seine unermesslich große und tiefe Liebe zu uns. Wir wollen jetzt als Lobpreisteam noch ein Lied gemeinsam singen bzw. vorsingen, in dem es darum geht, dass Jesus' Arme offen sind und du heute diese Entscheidung für Jesus treffen kannst. Ich möchte dich dazu einladen.